Deutschlandfunk. Hintergrund.
Zentralasien. Chinas Werben, Russlands Druck. Von Florian Kellermann.
Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил.
Samstag, der 24. Juni 2023. Der russische Präsident Wladimir Putin wendet sich an die Nation und an die Streitkräfte. In Russland sei ein militärischer Umsturzversuch im Gange. Das sei Verrat, ein Dolchstoß. Putin räumt auch ein, dass eine russische Söldnergruppe die Stadt Rostow am Don unter ihrer Kontrolle hat. Doch keine 24 Stunden später ist alles vorbei. Aus Moskau heißt es, der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko habe zwischen dem Kreml und den Wagner-Söldnern vermittelt. Lukaschenko erklärt später stolz, dass sich an jenem Tag viele weggeduckt hätten. Mit einigem Recht. Denn Putin hatte nicht nur Lukaschenko um Hilfe gebeten. Er hatte auch bei einem anderen Verbündeten angerufen, in Kasachstan. Allerdings vergebens. Der kasachische Präsident Kasym Jomart Tokajew habe die Vorkommnisse als, Zitat, innere Angelegenheit Russlands bezeichnet, hieß es trocken in der Nachricht der russischen Agentur Interfax. Araman Jurajew, Mitglied eines Beraterstabs des kasachischen Staatsoberhaupts, kommentierte gegenüber einem ukrainischen Fernsehsender:
Ich denke, der kasachische Präsident hat sich ziemlich mutig verhalten, denn im Grunde hat er Putin den Mittelfinger gezeigt. Tokajew hat Putin klargemacht, dass das kein Fall für das gemeinsame Verteidigungsbündnis OVKS ist. Wir werden euch nicht vor euch selbst beschützen.
In jedem Fall war die Reaktion aus Kasachstan konsequent. Denn die Staatsführung des neuntgrößten Landes der Erde ist nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine auf Distanz zu Moskau gegangen. Gleiches gilt für die anderen Staaten in Zentralasien. Jene Länder, die geografisch zwischen Russland im Norden, China im Südosten und dem Iran im Südwesten liegen. Beobachterinnen und Beobachter stellen deshalb immer deutlicher die Frage, wo liegt die geopolitische Zukunft dieser Region? Ein Gebiet, das fast so groß ist wie die Europäische Union, in der aber nur knapp über 70 Millionen Menschen leben. Und kann China von den schwächelnden Beziehungen der zentralasiatischen Staaten zu Russland profitieren? Kasachstan ist das flächenmäßig größte Land in Zentralasien. Es exportiert Öl, vor allem über Russland. Nicht zuletzt deshalb kommt der Krieg in der Ukraine der Regierung dort ungelegen. Das machte der autokratisch regierende Präsident Tokajew schon vor über einem Jahr deutlich beim Petersburger Wirtschaftsforum. Er erklärte, dass das von Russland annektierte Donetsk-Becken in den Augen seiner Regierung ukrainisches Staatsgebiet bleibt.
Wir erkennen weder die Unabhängigkeit von Taiwan an noch die von Kosovo. Auch nicht die von Südossetien und Abchasien. Und sehr wahrscheinlich werden wir dieses Prinzip auch auf die pseudostaatlichen Gebiete anwenden, die Luhansk und Donetsk unserer Ansicht nach darstellen.
Vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen legte Tokajew im vergangenen September nach. Er erinnerte an die Grundprinzipien der Vereinten Nationen. Darunter ausdrücklich die territoriale Integrität von Staaten und deren friedliche Koexistenz. Die Kritik an Russland war kaum zu überhören. Und Tokajew zog zugleich auch eine Konsequenz. Er betonte die Zusammenarbeit mit den anderen zentralasiatischen Staaten.
Wenn wir über Zentralasien sprechen, sollten wir bedenken, dass es bereits eine Region für breite internationale Kooperation geworden ist. Wir haben uns geeinigt, gute Nachbarn zu sein und unsere Zusammenarbeit zu diversifizieren. Wir sind ein Transitmarkt für West und Ost, Süd und Nord. Wir arbeiten mit allen Interessierten zusammen, um die drängenden Probleme der Region anzugehen.
Russland erscheint hier implizit als Störfaktor. Denn der russische Krieg gegen die Ukraine erschwert die Arbeit in diesen Bereichen. Kasachstan äußerte seine kritische Haltung zum russischen Überfall auf die Ukraine am deutlichsten. Aber auch Usbekistan, der bevölkerungsreichste Staat der Region, verweigerte Moskau die Unterstützung. Putin hatte unmittelbar nach Beginn der Invasion im Februar 2022 den dortigen Präsidenten Schafkat Mirziyoyev angerufen. Der habe sich verständnisvoll gezeigt, hieß es daraufhin aus Moskau. Doch Taschkent dementierte. Man nehme eine neutrale Position ein, hieß es aus der usbekischen Hauptstadt. So auch die anderen drei zentralasiatischen Staaten Kirgisistan, Turkmenistan und Tadschikistan. Keines der Länder erkannte die russischen Gebietsannexionen in der Ukraine an. Bemerkenswert ist das vor allem für Kasachstan und Kirgisistan. Sie sind mit Russland Mitglied sowohl im militärischen Verteidigungsbündnis UVKS als auch in der Eurasischen Wirtschaftsunion. Zumindest in Kasachstan sitzt auch in der Bevölkerung der Schock tief. Davon erzählt Altanay Jumagali. Die 24-Jährige ist professionelle Geigerin in der Hauptstadt Astana.
Aber ich bin Patriotin, deshalb treibt mich das um, auch als Musikerin. Das ist mein Land und ich sorge mich um seine Zukunft.
Das sagt Jumagali fast entschuldigend. Denn viele Menschen in Kasachstan seien unpolitisch, sagt sie. Als Russland die Ukraine 2022 auf breiter Front überfallen hatte, ging sie zur ukrainischen Botschaft in Astana. Gemeinsam mit anderen, die sie dort kennenlernte, baute Jumagali ein Netzwerk auf, das bis heute Hilfsgüter in die Ukraine schickt.
Natürlich erschöpft uns das. Manche sind ausgebrannt. Aber die Kasachen sind so, dass sie helfen, solange der Krieg andauert. Wer mal eine Pause braucht, nimmt sie sich. Hier wird ja keiner zu etwas gezwungen.
Die Menschen spendeten zwar nicht mehr so viel wie am Anfang, sagt Jumagali, aber sie spendeten weiterhin. Denn da ist zum einen die Betroffenheit über das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer. Zum anderen aber herrscht eine latente Sorge. Kasachstan hat eine 7500 Kilometer lange Grenze zu Russland. Und auch über diesen Nachbarstaat spricht Wladimir Putin bisweilen so ähnlich wie über die Ukraine.
Partnere aus anderen Ländern, die mit Freude diesen Rückzug einnehmen, oder nicht, können wir es selbst nicht machen.
Der russische Präsident saß vor etwa einem Jahr auf einem gemeinsamen Podium mit dem kasachischen Präsidenten Tokajew, als er sagte:
Die Sowjetunion, was war das? Das historische Russland. Aber es hat nun mal aufgehört zu existieren. Und ich will unterstreichen, wir haben es immer respektiert, dass im postsowjetischen Raum souveräne Staaten entstanden sind. Schauen Sie, wir sind Bündnispartner von Kasachstan. Wir haben sozusagen brüderliche Beziehungen. Wem in Russland könnte es da in den Sinn kommen, die Beziehungen zu Kasachstan zu beschädigen? Und so wäre das auch mit der Ukraine.
Wenn, diesen Satz sprach Putin nicht zu Ende, aber so lassen sich seine weiteren Ausführungen deuten, wenn sich die Ukraine nicht nach Westen orientiert hätte. Aus Putins Äußerungen lässt sich unschwer schließen, so wie der Ukraine könnte es auch anderen ehemaligen Sowjetrepubliken ergehen, wenn sie allzu unabhängig werden wollen. Inzwischen kamen noch konkretere Drohungen hinzu. Der russische Botschafter in der kasachischen Hauptstadt in Astana, Alexei Borodavkin, sagte in einem Interview:
Nationalistische Tendenzen zeigen sich in Kasachstan immer deutlicher. Mit dem starken Mandat, das der kasachische Präsident hat, kann er hart durchgreifen gegen nationalistische, extremistische Äußerungen. Und wenn man uns darum bittet, dann helfen wir dabei.
Was der Botschafter mit den radikalen nationalistischen Tendenzen meinte, deutete er nur an. Er beschwerte sich darüber, dass manche Kasachen nicht mehr Russisch sprechen wollten. Ob Altanay Jumagali fürchtet, Russland könne auch Kasachstan angreifen? Die Mitgründerin der Ukraine-Hilfsinitiative wechselt vom Russischen ins Deutsche, um ihrer Antwort Nachdruck zu verleihen. Eine Sprache, die sie seit 2 Jahren lernt.
Ehrlich sagen, ich habe eine Angst.
Diese Angst wird dadurch verstärkt, dass im Norden von Kasachstan viele ethnische Russen wohnen. Und unter ihnen gäbe es einen erheblichen Teil, der den russischen Angriff auf die Ukraine gutheiße, sagt Jumagali. Insgesamt allerdings hat sich die Stimmung in Kasachstan gedreht, zeigen Umfragen. Im vergangenen Jahr sank die Unterstützung für die Politik des russischen Präsidenten Putin beständig. Inzwischen liegt sie bei unter 30%. Derart unmittelbar spüren die anderen zentralasiatischen Staaten die Bedrohung nicht. Sie haben keine gemeinsame Grenze mit Russland. Auch deshalb stünden etwa in Kirgisistan die meisten Menschen weiterhin deutlich hinter Moskau, sagt Bermet Ulanova, Journalistin beim unabhängigen Online-Portal Kaktus Media in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek.
Sie erklären das damit, dass wir Partner von Russland sind, Verbündete, dass wir eine gemeinsame Vergangenheit haben. Als ob wir keine gemeinsame Vergangenheit mit der Ukraine hätten, die doch auch zur Sowjetunion gehört hat. Aber der Hauptgrund liegt darin, dass es in Russland viele Arbeitsmigranten aus Kirgisistan gibt. Ihre Überweisungen nach Hause sind die wichtigste Stütze für die kirgisische Wirtschaft.
Diesen Umstand nutze Moskau, sagt Bermet Ulanova. Der Kreml mache den Kirgisen immer wieder deutlich, wie abhängig ihr Land ist. Etwa dadurch, dass russische Politiker regelmäßig die Diskussion anfachen, ob man nicht weniger ausländische Arbeitskräfte ins Land lassen sollte. Dimash Aljanov, Politikwissenschaftler an einer unabhängigen Denkfabrik in Astana.
Die zentralasiatischen Staaten sind unterschiedlich stark von Russland abhängig. In Tadschikistan sind es wie in Kirgisistan die Arbeitsmigranten in Russland, die für das Land enorm wichtig sind. Für das reichere Kasachstan gilt das nicht. Da sind es die russischen Pipelines, über die Kasachstan sein Öl exportiert. Faktisch bekommt Kasachstan seinen ganzen Import über russisches Staatsgebiet und führt fast alle seine Waren auf diesem Weg aus.
Der russische Druck hat mitunter Erfolg. So kooperiert Kirgisistan zunehmend enger mit dem russischen Geheimdienst. In den vergangenen Wochen nahmen die kirgisischen Behörden 3 russische Staatsbürger fest, die sich in ihrem Heimatland gegen den Krieg eingesetzt hatten und nach Bischkek geflohen waren. Einer von ihnen ist bereits nach Russland überstellt worden. Ihm droht dort eine langjährige Haftstrafe. Doch während Russland sich gegen den Machtverlust in Zentralasien stemmt, beginnt sich ein anderer Nachbar verstärkt für die Region zu interessieren. China. Im Mai gab es in der chinesischen Stadt Xi'an zum ersten Mal ein Gipfeltreffen zwischen China und den zentralasiatischen Staaten. Eine neue Ära habe begonnen, erklärte Staatschef Xi Jinping. Der staatliche chinesische Fernsehsender CGTN gab seine Worte so wieder.
Die Welt wandelt sich so schnell, wie wir es in diesem Jahrhundert noch nicht gesehen haben. In Zentralasien, dem Zentrum des eurasischen Kontinents, kreuzen sich die Wege aus Ost und West, aus Nord und Süd. Die Welt braucht ein stabiles Zentralasien. Die Souveränität, Sicherheit, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der zentralasiatischen Staaten muss bewahrt werden.
Xi Jinping legte nahe, dass China den Regierungen in Zentralasien beistehen werde, wenn sie in Gefahr seien. Er warnte ausdrücklich vor sogenannten Farbrevolutionen, also Demonstrationen für ein westliches Demokratiemodell. Xi Jinping sprach mit seiner Formulierung aber ganz offensichtlich auch Gefahren von außen an, freilich ohne dabei Russland explizit zu erwähnen. Schon früher hatte Chinas Machthaber Kasachstan im Notfall explizit militärischen Beistand versprochen. Außerdem versprach Xi Jinping den 5 zentralasiatischen Staaten Wirtschaftshilfen in Höhe von umgerechnet 3,5 Milliarden Euro. Wohin und wie das Geld fließen soll, erklärte er zunächst nicht. Die Lenker der zentralasiatischen Staaten ließen sich die Avancen Chinas gefallen und das durchaus auch aus ganz persönlichen Motiven, meint der Politikwissenschaftler Aljanov.
Russland strahlt nicht mehr so viel Stärke aus wie früher, weder politisch noch ökonomisch. Und vielleicht kehrt es nie mehr zu alter Stärke zurück oder bricht ganz zusammen. Deshalb suchen die autokratischen Herrscher in Zentralasien eine andere Macht, die sie im Fall des Falles stützen kann. Daher ihr Interesse an engen Beziehungen zu China.
Das hat bereits konkrete Folgen. Die grenzüberschreitenden Transportwege nach China werden ständig ausgebaut, ebenso die Gaspipeline von Usbekistan nach China. Und Kasachstan und China arbeiten im Bereich Atomenergie zunehmend eng zusammen. Doch die meisten Beobachter betonen, das alles bedeute nicht, dass sich die Staaten in Zentralasien rasch geopolitisch umorientieren. Sie entfernen sich nur langsam und vorsichtig von Russland und näherten sich mit ebenso gemäßigtem Tempo China an. Der Politikwissenschaftler Timur Umarov von der Denkfabrik Carnegie Zentrum, deren Moskauer Sitz seit Mai in Berlin angesiedelt ist.
Es ist noch viel zu früh, Russland abzuschreiben. Wladimir Putin hat weiterhin direkten Zugang zu allen führenden Politikern in Zentralasien. Er kann den Telefonhörer abnehmen und jede beliebige Frage klären. Wir haben das vor dem 9. Mai gesehen. Putin hat am Tag zuvor die Präsidenten von Kasachstan, Turkmenistan und Usbekistan eingeladen und sie sind zur Siegesparade erschienen. Xi Jinping kann so etwas nicht. Er spricht kein Russisch. Und er genießt in Zentralasien nicht das gleiche Vertrauen wie Wladimir Putin.
Besonders eng sind auch nach wie vor die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den zentralasiatischen Staaten und Russland. Die Länder Zentralasiens helfen Russland, Waren einzuführen, die auf westlichen Sanktionslisten stehen. Timur Umarov hat beobachtet, wie sich Kasachstan dazu verhält.
Die Regierung erklärt, das sei sehr schwierig zu kontrollieren. Schließlich gibt es eine Freihandelszone mit Russland. Und da ist doch etwas dran. Allerdings wollen sie auch einfach pragmatisch handeln. Große Unternehmen lassen die Finger davon aus Angst, auch sanktioniert zu werden. Aber für kleinere und mittlere Händler ist das eine Chance. Das ist wie Geld, das man einfach von der Straße aufheben kann.
Doch nicht nur Russland und China, auch der Westen bemüht sich um Zentralasien. Ende Februar dieses Jahres besuchte US-Außenminister Antony Blinken Kasachstan und Usbekistan. Er versprach den beiden Ländern, sie in ihrem Bestreben, unabhängig zu bleiben, zu unterstützen. Die von Blinken zugesagte Finanzhilfe von 66 Millionen US-Dollar blieb allerdings weit hinter den Zusagen aus China zurück. Auch die Europäische Union hat die Region im Blick. Im Mai fand das zweite Wirtschaftsforum EU-Zentralasien statt, im kasachischen Almaty. Vor kurzem besuchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Kasachstan und Kirgisistan. Europäische Firmen haben vor allem in die kasachische Ölförderung investiert. Doch das Problem? Die fehlenden Transportwege. Die am besten ausgebauten Routen führen über Russland und sind deshalb auf absehbare Zeit nur begrenzt nutzbar. Im Süden wiederum liegt der ebenfalls sanktionierte Iran zwischen der EU und Zentralasien. Bleibe der sogenannte mittlere Korridor durch das Kaspische Meer in den Kaukasus, sagt Timur Umarov.
Er kann den Weg über Russland aus rein technischen Gründen bisher nicht ersetzen. Nehmen wir den Export von Öl. Über die Pipeline durch Russland kann man derzeit an einem Tag so viel Öl transportieren wie mit Tanks über den mittleren Korridor im ganzen Jahr.
Das heißt auch, dass Russland derzeit an jeder Tonne Öl, die aus Kasachstan in die Europäische Union fließt, mitverdient. Mit seinem Krieg gegen die Ukraine gefährdet Russland also zwar seine dominante Position in Zentralasien. China lockt die fünf Staaten finanziell und mit Sicherheitsgarantien. Aber noch sind die ehemaligen Sowjetrepubliken zu abhängig von Moskau, um sich wirklich zu lösen.
Das war der Hintergrund. Zentralasien, Chinas Werben, Russlands Druck. Von Florian Kellermann. Redaktion Johanna Herzing.